ARD Sounds.
Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Dieses Album, das ist wirklich auf vielen Ebenen sehr gewichtig.
Denn da kommt alles vor. Es geht um Missbrauch einerseits, es geht aber auch um Jugendträume, es geht um Jägermeister und es geht um den Sinn des Lebens.
Die komplette Antithese zu dem, was im Normalfall ein Riesen-Hit-Album wird.
Das ist also echter Volkspunk, Ingo.
Das ist ein schönes Wort.
Ja. Wir haben ja Weihnachten angefangen, die 10 kleinen Jägermeister. Ostern waren dann schon alle wieder verbraucht.
Da gab es neue.
Ja. Also, genau. Ich muss sagen, das ist Religion, wie ich es auch verstehe.
Oder? Ich bin Frank König. Hallo. Als wir Anfang des Jahres beschlossen haben, die Ärzte und die Toten Hosen direkt hintereinander zu besprechen, konnten wir noch nicht wissen, welches Album der Hosen dran sein wird. Diese Entscheidung hatten wir euch in einer Online-Abstimmung überlassen und ihr habt entschieden, dass es Opium fürs Volk sein soll. Das ist sehr spannend, weil Opium fürs Volk auch ein Konzeptalbum ist und auch 1996 rausgekommen ist. Also genauer am 26. Januar 1996, also kurz vor Le Frisur. Nicht ganz ausgeschlossen also, dass die Motivation der Ärzte, ein Konzeptalbum so kurz nach Planet Punk zu machen, auch ein bisschen von den Hosen beeinflusst war. Und während die Ärzte anhand von Frisuren mehr oder weniger verschlüsselt die Männerwelt aufs Korn nehmen, kommen die Hosen 1996 philosophischer daher. Der Titel leitet sich von einem Karl-Marx-Zitat ab. Zur Jahreswende 1843-44 hat der nämlich in einer Schrift zur hegelischen Rechtsphilosophie geschrieben: Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Okay, versprochen, ein Pro-Seminar in Marxismus machen wir jetzt hier nicht. Aber ihr könnt euch vorstellen, welchen Zündstoff in den Worten vom ollen Marx liegt. Und natürlich ist die Provokation für die Hosen nie ein Selbstzweck. Campino hat sich in dieser Zeit sehr intensiv mit dem Thema Religion und Spiritualität beschäftigt. Marx hat übrigens in dem besagten Artikel auch gesagt, dass der Mensch die Religion macht und nicht die Religion den Menschen. Und so ist der zweite Track auf dem Album auch eine Abhandlung mit der Unvollkommenheit und der Ambivalenz des Menschen. Das geht unter die Haut, würde ich sagen. Ich bin Körper und bin Geist, auserwählt und verflucht. Was hätte Marx wohl dazu gesagt? Aus heutiger Sicht auch sehr interessant, dass sich die Hosen auf dem Album auch mit sexuellem Missbrauch auseinandersetzen. Offiziell war das 1996 noch kein Thema in der Kirche. Aber hier im Kontext einer Religionskritik wirkt das rückblickend besonders stark. Der böse Wolf.
Sie weiß Geschichte, die sie nie erzählt. Die meisten davon hat sie selber erlebt, wie die vom bösen Wolf, der hin und wieder kommt und jedes Mal danach von ihr verlangt, dass sie niemals ein Sterbenswörtchen sagt, weil er sie dafür sonst fürchterlich bestraft.
Ja, wir hatten es schon bei Le Frisur. 1996 heißt der Bundeskanzler noch Helmut Kohl. Die Arbeitslosigkeit ist auf dem Höchststand nach der Wiedervereinigung. Und auch damals debattiert Deutschland über Asylregelungen und BSE. Der Rinderwahn, das ist das Thema des Jahres. Und das spiegelt sich auch auf Opium fürs Volk. Natürlich im größten Hit vom Album 10 kleine Jägermeister.
Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal. Dort gab's zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Rinderwahn. Zwei kleine Jägermeister baten um Asyl. Einer wurde angenommen, der andere war zu viel.
Das Konzept des Albums trifft den Nerv der Fans und es ist musikalisch bemerkenswert vielseitig. Gregorianische Gesänge, Dudelsack, Flöten, Streicher, Synthesizer, Punk, Folk, Rock, Reggae, alles dabei. Es gibt Gold und gleich zweimal Platin. In Deutschland verkauft sich Opium fürs Volk 1 Million Mal und zählt damit zu den erfolgreichsten deutschen Alben. Jetzt behaupte ich es nochmal. Tja, und diesmal stimmt's auch. Der nächste 96er Meilenstein ist Buena Vista Social Club.
Guapo, Juanita, y chan, chan.
Kontrastprogramm.
Ja. Wir zeichnen die Folge am 10. Juni 2026 auf und ihr könnt dabei sein. Wir sind da im SWR Pop-Up-Studio in Kaiserslautern zu Gast. Der Eintritt ist frei. 18 Uhr geht's los. Wo ihr uns findet, könnt ihr in den Shownotes sehen. Die gibt's zum Beispiel auf swr1.de. Und einer, der hier jetzt mit im Studio sitzt, der wird am 10. Juni auch dabei sein. Benjamin Brendebach aus der SWR1 Musikredaktion. Hallo Benjamin.
Hi.
Und nicht nur Benjamin ist am 10. dabei, sondern auch Katharina. Aber heute haben wir einen Gast, der viel erzählen kann zu den Toten Hosen, denn er kennt sie persönlich. Aus dem Münsteraner WDR-Studio dazugeschaltet. Herzlich willkommen, Ingo Knollmann von den Donuts.
Hallo, schönen guten Tag und danke für die Einladung.
Gerade ist mit Trink aus, wir müssen gehen, das finale Hosenalbum erschienen. Es gibt die große Hosen-Doku dazu in der ARD-Mediathek, die Toten Hosen, das letzte Album. Die Abschiedstour steht an, irgendwie passend auch, dass die Freunde von den Donuts schon mal eine kleine letzte Runde bestellt haben. Okay, ist ja nicht die letzte Runde für die Donuts, sondern für die Hosen. Ingo, erzähl uns, was sind deine schönsten Erinnerungen an die Freundschaft mit den Hosen? Ihr wart ja auch zusammen auf Tour.
Also erstmal muss ich sagen, was seid ihr für Überleitungskönige musikalisch und so. Ist ja unfassbar. Also Königsdisziplin. Herzlichen Glückwunsch.
König, danke.
Ja, mit den Hosen, ganz ehrlich, wir haben eine so lange History mit den Hosen. Das fängt wirklich bei mir an, dass die Hosen mein allererstes Konzert waren. Da war ich, glaube ich, 13 oder sowas in der Halle Münsterland, Ende der 80er, Anfang der 90er, auf dem Kreuzzug ins Glück auf der Tour. Und ich bin damals wirklich aufgesprungen, das ist 4 Jahre vor unserer Bandgründung, aufgesprungen auf dem Rang, auf dem ich gesessen habe mit meinem großen Bruder und habe gesagt, sowas will ich irgendwann mal machen. Verrückterweise, wie sich die Sterne dann doch manchmal durchschütteln und ordnen, darf ich 32 Jahre jetzt schon Musik machen mit den Donuts und irgendwann haben die Hosen dort bei uns im Publikum gesessen auf den Rängen und das ist wirklich ein Moment, der für mich ewig Kreise quadrieren wird. Aber ganz davon ab, dass man halt auf ewig irgendwie Fanboy von einer Band bleibt, die der Erstkontakt im Leben mit Punk war, ist es einfach so, dass die Hosen absolut dicke Freunde von uns geworden sind. Wir sind gegenseitig auf Hochzeiten gewesen, haben Freunde gemeinsam beerdigt und unzählige Konzerte gespielt, haben uns gegenseitig Musiker ausgeliehen. Und was wahrscheinlich uns für ewig und immer zusammenschweißen wird, wird so ein Moment sein, wie zum Beispiel das große Rock am Ring Opening nach der Corona-Pause, wo wir als Donuts drauf gepocht haben, früher spielen zu dürfen, nämlich als allererste Band, um als erste Band wieder Krach machen zu dürfen. nach dieser langen Stille.
Klasse.
Jetzt muss man dazu sagen, das ist natürlich eine sehr delikate Angelegenheit, ein sehr emotionaler Moment an sich. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das maximieren? Und dann hat der Fanboy in mir gesagt, boah, ich hätte so gerne die Toten Hosen dabei. Und der hat mir aber auch gleichzeitig verboten, Campino und Konsorten anzurufen. Okay. Und dann habe ich aber gedacht, der Freund in mir sagt, nee, Moment mal, das sind Ehrenmänner, die kannst du immer anrufen. Weil wir hatten die Idee, wir fragen die einfach, wenn die in diesem Jahr nicht dabei sind, und die sind ja Stammgäste bei Rock am Ring, dann müssen wir die fragen, ob die nicht doch vielleicht unser Secret Special Guest bei unserer Show werden würden. Also sehr weit aus einem Fenster gelehnt, aus einem Haus, welches nicht mal uns gehört. Also, und wir waren damals im Studio und haben die Heute ist ein guter Tag aufgenommen zu der Zeit und dann hatte ich halt den Jungs einfach irgendwann so eine Sammel-WhatsApp in so einer WhatsApp-Gruppe geschickt, also jedem einzelnen von denen, wenn du so willst, mit eben jener Bitte, habt ihr nicht Bock, dass wir zusammen Hier kommt Alex spielen? Und dann, während ich den Gesang aufgenommen habe, klingelte immer wieder mein Telefon und ich guckte dann immer so beim Singen aufs Display, einmal war es Andi Meurer, dann war es Kuddel, dann war es Bomb und so, und ich habe die ganze Zeit immer nur so aus der Hüfte zurückgetextet, ich singe gerade eine Platte ein, ich melde mich gleich in der Pause. So. Und hab dann aber mehr oder weniger für mich schon so im Kopf gedacht, ja, die sind so nette, ehrliche und wirklich gute Freunde, die sagen alle jeder einzeln ab. So nach dem Motto. Und in der Mittagspause hat mir dann gerade wirklich in der Pizzeria nebenan die Pizza auf dem Tisch stehen und das erste Bier, um mal zu verschnaufen. Und dann klingelt der Prediger, also Campino persönlich. Also ich sage, komm, jetzt gehst du ran. Und ne, dann Campino hat ja seinen klassischen Campino-Modus. Ja, hey, ja, wie geht's? Und so, ja, ja, wir sind auch gerade hier schon mitten in den Vorbereitungen und so. Und ne, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann sagte, ey, die Idee, dass wir da bei euch auftauchen, ist eine mega geile Idee. Aber das könnte nicht schlechter passen, weil genau an dem Wochenende haben wir eine Mehrzweckhalle gemietet im Ruhrpott, wo wir mit der kompletten Crew sind und für unsere 40-Jahre-Tour proben. Ja. Und wir haben das ganze Wochenende dieses Ding durchgebucht, haben unsere 80 oder 90 Leute Crew komplett am Start, zahlen für die Hotel und so weiter und so fort. Das geht einfach nicht. Und ich denke so, ja klar, also kann ich absolut verstehen. Kurze Kunstpause und er sagt, aber die Idee ist zu gut, wir kommen. Und wir haben gedacht, okay, pass auf, bis die nicht zu, bei uns auf der Bühne stehen, halten wir verdammt nochmal das Maul darüber, dass die Toten Hosen sich angekündigt haben. Und irgendwann standen sie wirklich bei uns in der Garderobe, wir hatten den in der Garderobe nebenan noch besorgt und die meinten so, hä, nee, wir sitzen bei euch mit in der Garderobe, ist ja wohl ganz klar. Und haben sich dann da breit gemacht, mehr, oder breiti gemacht, muss man das so sagen. Und irgendwann haben wir dann auf der Bühne gestanden, ja bitte, so, haben irgendwann auf der Bühne gestanden und kurz vorher haben die Hosen gesagt, ey, dann lass uns aber noch zwei Songs spielen, dann lass uns doch noch ein Ärzte-Cover spielen. Und dann haben wir also wirklich Schrei nach Liebe und Hier kommt Alex mit denen gespielt. Und ich weiß nicht, wie viele hundert Leute wirklich geheult haben und das sich in den Arm gelegen haben nach dieser langen Stille und dann halt eben mit diesem Opening. Das wird uns ewig zusammenschmeißen.
Großartig. Tolle Geschichte. Warum ist Opium fürs Volk für dich ein Meilenstein, Ingo?
Also wenn ich ehrlich bin und ich bei eurer Abstimmung mitgemacht hätte, dann wäre mein Meilenstein wahrscheinlich der Kreuzzug ins Glück gewesen, weil das mein erstes Toten-Hosen-Konzert war. Oder aber sogar ein kleines bisschen Horrorshow. Ja. Aber ich kann verstehen, warum dieses Album für viele Leute ein Meilenstein ist und besonders aber auch für die Band. Dann muss mal ganz klar sagen, krieg du mal einen Single-Hit in Deutschland hin. Ein Single-Hit, eine Single-Nummer 1. Das ist quasi unmöglich. Das ist wirklich nur den Biggest Big Shots irgendwie vergönnt. Und ich glaube, dieses Album hat die Hosen in Sphären endgültig jenseits von Rockstardom katapultiert für immer.
Die Jägermeister waren das, ne?
Ja, ich meine, ne, das
legendäre Nummer 1 Hit.
Genau, das ist ganz exemplarisch, ne, genau, diese Single, also von der man halten kann, was man will, ob man jetzt halt die Saufsongs gut findet oder halt eben nicht. Aber was man definitiv einfach Opium fürs Volk attestieren muss, ist, dass ein Album ist, wo sich die Band wirklich probiert hat, neu zu ordnen, neu zu finden, musikalisch sich auszuprobieren und gleichwohl irgendwie auch in ein paar Songs zwischendurch so ein bisschen selbstreferenziell Fanpleasing und Fanservice für die alten Oldschool-Fans gemacht hat. Und das kriegt dieses Album besser hin als jedes andere Hosenalbum.
Benjamin, erzähl uns die Vorgeschichte zum Album.
Ja, also die Hosen, die hatten ja gerade, also 3 Jahre vorher hatten die mit Kauf mich ihren bis dahin größten Erfolg eigentlich gefeiert. Kreuzzug in Glück war das erste Nummer 1 Album, Kauf mich war dann aber noch erfolgreicher. Und anschließend kam dann die Tour, das war übrigens auch mein zweites Konzert. Bab war mein allererstes Konzert, die Kauf mich Tour von den Hosen war dann das zweite. Und das habe ich damals gesehen, war großartig. Und also sie waren im Endeffekt damals schon auf dem Olymp angekommen. Ja. Und Campino hat mal im Interview gesagt, er selber dachte eigentlich, da geht es gar nicht mehr größer. Und da hatten die Hosen, die haben schon alle großen Hallen gefüllt und waren auch angekommen, wenn man das so sagen darf, im Mainstream so ein Stück weit, was ja für Punkrocker immer so ein bisschen schwierig ist, aber sie haben im Endeffekt da eine ganz andere Schicht an Hörern und Hörerinnen dann irgendwie ausgegraben. Und dann haben sie 1995 auch noch ihr eigenes Plattenlabel gegründet, JKP, also Jochens kleine Plattenkiste. Und die ist benannt nach dem langjährigen Manager, nach Jochen Hülder, der ist 2015, glaube ich, ist der leider schon gestorben. Und sie haben also dann eben dieses eigene Plattenlabel gegründet und sind dann im Endeffekt komplett autark. Also abgesehen vom Vertrieb, den machte dann weiterhin Virgin, aber ansonsten konnten sie alles selber machen. Und es fing dann auch schon diese Diskussion an, auch bei Kauf mich ja schon. Sind die Hosen noch Punk oder sind sie eben nicht mehr Punk? Und Das ist also eine ziemlich knifflige Situation. Wie willst du damit weiterverfahren? Willst du dich nochmal wieder zurück zu den Wurzeln? Mhm. Oder willst du dich weiterentwickeln? Vor allem vor dem Hintergrund, dass du alles selber machen musst und eigentlich auch dich auf dir, deine Leute verlassen musst. Ja, du hast ja, wenn du halt eben ein Major-Label zum Beispiel im Hintergrund hast, dann hast du da nochmal Leute, die draufhören, die was zu sagen haben oder meinen, was zu sagen zu haben. Hier konnten und mussten sie alles selber machen und haben sich dann eben entschieden, diesen Weg Opium fürs Volk zu gehen. Der, wie Ingo ja das ja eben schon gesagt hat, das Album ist anders tatsächlich, beziehungsweise also da gehen sie noch einen Schritt weiter und werden, böse Zungen würden es eben noch mainstreamiger sagen, aber eben andererseits auch ein Stück weit mehr Richtung Stadionrock, da kommen wir dann auch schon gleich noch dazu. Aber das ist der Stand der Dinge.
Ein bisschen kann man ja verraten an der Stelle, wenn ich dich unterbreche, dass ja genau diese Richtung in den Mainstream auf dem Album selber auch ironisch aufgenommen wird. Da kommen wir ja später noch dazu.
Genau, ne? und das ist ja auch das Schöne. Also die Hosen wissen, was sie da tun. So ist das nicht. Ja. Und sie haben das auch ganz bewusst getan. Mhm. Das ist, und also Stand der Dinge 1996 oder 1995, als sie anfangen, das Album aufzunehmen, sind sie erfolgreich wie nie und müssen gucken. Im Endeffekt ist das ähnlich wie das berühmte zweite Album, was ja auch immer extrem schwierig ist. Müssen jetzt gucken, dass sie halt eben da bleiben, wo sie sind und das Ganze eventuell noch ein bisschen vergrößern. Und das haben sie geschafft.
Die Meilensteine gibt es in ARD Sounds und wer uns abonniert, verpasst keine Folge. Und wie es sich für ein Konzeptalbum gehört, beginnt auch Opium fürs Volk mit einer Art Ouvertüre oder sagen wir einer Einleitung. In diesem Fall der besonderen Art. Hat man das Vaterunser schon mal auf einem Punkrock-Album gehört? Ich glaube eher nicht. Ein Opener mit Donnerschlag. Das Vater Unser, das wichtigste Gebet der Christen als Opener einer Punkrock-Scheibe. Oh wow, ein Aufschrei wäre da wenige Jahre vorher noch durch die Republik gegangen, nach Zensur gerufen worden. Ich kann es mir jedenfalls gut vorstellen, in den 80ern war sowas noch so. Nicht vorzustellen, was zum Beispiel in den USA passiert wäre. Blasphemie, Plattenverbrennung, all der ganze Kram wäre da gewesen. All das ist weitgehend ausgeblieben. In der Zeitschrift Evangelische Kommentare schreibt der Kollege Udo Feist: Die Texte lesen sich über weite Strecken wie eine Auseinandersetzung ehemaliger Konfirmanden mit ihrem Katechismus. Ein Meisterwerk, musikalisch spritzig und diskursiv, ein fulminanter Sprint zwischen Sinn und Zweifel. Also, ihr aufgeschlossenen Christenleute, kauft, hier lassen sich Gespräche beginnen. Und letzteres war ja wohl auch das Ziel von Campino und Co., Benjamin.
Ja, provozieren und dadurch ins Gespräch kommen, das haben die Hosen ja schon immer ganz gut gekonnt und eben auch hier wieder. Ja. Und der Ausgangspunkt, zumindest für die Texte und das Konzept, war grob gesagt der Evangelische Kirchentag in Hamburg 1995. Da hat Campino eben den Abt Stefan Schröder getroffen und mit ihm kam er so ins Gespräch. Campino war ja ohnehin schon, hat immer schon auch gezeigt, dass er auch sehr viel denkt. Also dass er einfach nicht einfach nur irgendwas dahinrotzt, sondern dass da was dahinter steckt. Und mit ihm ist er eben ins Gespräch gekommen, mit dem Abt Schröder, und der hat ihn dann eingeladen, in sein Kloster zu kommen, in Meschede, im Sauerland. Und dort hat er dann eben eine Klausurwoche gehabt, also Campino, und hat sich da dann eben mit diesen Fragen beschäftigt, mit den großen Fragen des Lebens sozusagen. Ja. Und hat da dann auch eben dieses Konzept für das Album entwickelt. Ja, und wie es bei den Hosen sich so gehört, die reden nicht lange drumherum, sondern die sagen von Anfang an, was Sache ist, und stellen zum Beispiel eben das Vaterunser ganz nach vorne, da weißt du, wo du dran bist.
Ja. Genau, aber trotzdem ein verstörender Moment bestimmt für viele Fans so, oder? Also
ja, weiß ich nicht, ob das schon verstörend für die Fans war. Verstörend für die, für sagen wie Sie, wir mal die...
Wir können ja mal Ingo fragen, wie es bei ihm angekommen ist, Ingo.
Also... Ich habe ja wirklich ein schweres Verhältnis zu Religion an sich. Das heißt, also ich bin wirklich überzeugter Atheist und so weiter und bin eigentlich immer großräumig raus gewesen, was eben diese Themen halt angeht. Also ne, ich komme aus einem Elternhaus oder Großelternhaus sehr erzkatholisch und so weiter. Deswegen war das eigentlich auch so die früheste Rebellion bei mir. Im Grunde genommen ein großes Bad Religion Logo über meinem Bett prangen zu haben und so weiter. Genau. Und von daher, ich konnte in der Tat als Opium fürs Volk rausgekommen ist. Und auch dieser Opener ganz speziell, da konnte ich erstmal nicht so richtig mit dem Album andocken. Das hat aber wirklich auch damit zu tun, dass dieses Album sich ja wirklich, wenn man das mal so neben die restliche Hosenwerkschau hält, es sich auch rausnimmt, nicht mit so einem Knaller-Opener loszulegen. Mit so einer Canicklebeat-Galopp-Nummer einfach straightforward. Der Song ist ja schon sehr deep. So. Ja. Und man hat wirklich, als dieses Album rausgekommen ist, direkt von Anfang an gedacht, ne, mit diesem gregorianischen Chor vorweg und dann dieser gewichtige Song danach und so weiter. Boah, das ist aber ein ganz schöner Mühlstein, den du jetzt erstmal von deiner Stereoanlage in deinen Kopf bewegen musst. So. Ich fand's aber dann irgendwie wirklich, je älter ich geworden bin, immer spannender, auch mal wieder zurückzukommen auf dieses Album und auch mit Campi auch mal so drüber zu reden hier und da, was so Spiritualität und so weiter angeht. Und ich habe immer die Flagge hochgehalten und gesagt, meins ist es nicht. So, aber ich finde es verrückt, wie gut Campino das einfach immer hinkriegt oder die Toten Hosen an sich, sich solchen wirklich delikaten Themen zu nähern und die irgendwie doch zu einem eigenen Thema zu machen irgendwie. Und das auf eine sehr kritische und sehr reflektierte Art und Weise. Und das ist ja wirklich, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Weil ich sag mal, sowas wie Hau die Bullen platt wie Stullen, das kannst du natürlich in jedem Punkrock-Song singen und so weiter. Aber eine, ich sag mal, dezidierte Religionskritik, das ist ja nicht so vielen Leuten gegeben.
Ja, und ich finde, das finde ich gerade bei den Hosen auch immer sehr gut, dass sie, selbst wenn sie zum Beispiel jetzt eben nicht unbedingt katholisch, evangelisch sind oder wie auch immer, sondern dass sie trotzdem respektvoll das Ganze halt eben thematisieren. Genau. Also du wirst, selbst wenn du gläubig bist, und daher kommt ja auch das Zitat vorhin, was du genannt hast, wirst du nicht provoziert, du wirst nicht gesagt, du bist ja doof, also weil du daran glaubst, sondern es wird halt mit aufgenommen und damit gearbeitet.
Das Spannende ist, auch für dich, Ingo, wir hatten den Kollegen Johannes Häuft gestern bei der Premiere von der Hosendoku hier in Mainz. Ja. Und er konnte Campino kurz mal zu dem Album fragen und zum Konzept. Hier ist seine Antwort.
Das weiß der Ingo vielleicht besser als wir, aber es war unsere Auseinandersetzung mit Glauben und Religion, Opium fürs Volk, das ist ja der berühmte Spruch von Marx. Aber letztendlich geht's dabei nicht eigentlich um den Zorn mit dem Christentum, sondern um die Frage, wie wird Religion, wie wird die Bibel, wie werden diese Schriften, die heiligen Schriften eigentlich interpretiert? Es liegt ja nie an den Religionen selber, dass sie teilweise als Argumentation, als Argument genommen werden, um großes Unheil in die Welt zu tragen. Und das alles spielt sich auf dieser Platte ab für uns. Ich weiß nicht, warum wir damals auf diesen Weg geraten waren, aber plötzlich hat ein Thema das nächste ergeben und gehört für mich zu einem der geschlossensten Arbeiten, die wir abgeliefert haben in unserer Zeit.
Spannend, was er da sagte. Er hat, sieht das heute in so einer wirklich sehr abgeklärten Art, wenn er darüber spricht, ne? Also über die Funktion von Religion. Damals hat er noch in einem Interview gesagt, dass die Leute eben lieber in Sesseln bleiben und keine Rebellion machen und nicht wach werden und aufstehen, sondern eher gemütlich sind und nicht ungemütlich werden wollen. Das ist wie Opium fürs Volk, hat er gesagt. Und entsprechend gab es ja auch ein T-Shirt mit der Aufschrift, die Toten Hosen sind der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie sind das Opium fürs Volk. Also auch wieder hier interessant, diese Auseinandersetzung mit dieser messianischen Rolle, die manchen Bands auch zugeordnet wird von den Fans. Ne? Also finde ich ganz spannend, weil das haben wir zum Beispiel in Quadrophenia, in The Wall, wir haben es immer wieder hier besprochen, diese Rolle Rockstars, die wie Heilsbringer angehimmelt werden. Und sie nehmen es hier auch selber aus Korn, finde ich spannend. Aber Benjamin, ich hatte dich vorhin einfach mal so abgewürgt. Wolltest du noch?
Ich war aber eigentlich war ich durch. Also wir waren ja beim Konzept und was ich halt eben einfach ganz schön finde ist oder spannend finde ist, es fängt halt eben mit dem Vaterunser an, hört auf mit gregorianischen Gesängen und einfach was dazwischen passiert, das ist genauso stimmig und andererseits genauso diffus wie das Leben selbst. Denn da kommt alles vor. Da kommt ja, es geht um Missbrauch einerseits, es geht aber auch um Jugendträume, es geht um Jägermeister und es geht um den Sinn des Lebens. Und das packt er alles zwischen in dieses Konzept rein und das finde ich wunderbar.
Aber natürlich bietet Opium fürs Volk nicht nur schwere, wortreiche Texte. Du hast es gerade schon angedeutet, Benjamin, nicht immer philosophischer Tiefgang. Es gibt die Jägermeister zum Schluss und Songs wie und so weiter. Prägnant, kurz, aber trotzdem irgendwie auch tiefgründig.
Mit dem Fernglas und FKK.
und so weiter. Ähnliches Thema wie bei Nichts bleibt für die Ewigkeit übrigens auf dem Album. Wenn man eben den Arsch nicht hochbekommt sich so langweilig einrichtet in seiner Spießerwelt, dann kann das Leben auch einfach ein bisschen weiter so ausplätschern, aber eben nicht bis in alle Ewigkeit. Das ist irgendwann zu Ende. Dazu mitreißender Rock mit Blues Harp Drive. Ingo, du hast die Songauswahl sozusagen vorgenommen für heute. Erzähl uns, was fasziniert dich an der Nummer?
Ja, genau. Und da sind wir wieder bei dem klassischen Thema. Ich höre mir natürlich Alben komplette Mang an. Also mittlerweile ist es ja wirklich Usus, dass man eigentlich sich ein Bild von der Platte macht, nur noch über die Singles. Und ja. So Oldschool-Platten hören heißt ja eigentlich wirklich auf die Zwischentöne hören. Und so ein Song wie eben und so weiter, das ist wirklich für mich ein Song, wo ich wieder connecten konnte damals, als ich die Platte das erste Mal gehört habe. Weil der nämlich wirklich auf eine wunderschöne Art und Weise selbstreferenziell ist, was so den Sound angeht. Weil der erinnert mich super hart an sowas wie Großalarm oder so von der Damenwahl. So, ne? Auch mit dieser Blues-Harp und so weiter. Campino hat ja auch so eine ganz signature-mäßige Art zu shouten, zu singen und seine Melodieführung und so. Und die findest du ganz klassisch in dem Song. Und der war wirklich eine ganz tolle Insel damals zwischen all diesen Songs, die auf einmal viel, viel mehr von einem wollten. Und ich war wirklich, ich war ja Angry Kid. Ich wollte ja einfach, also ne, wenn jemand 1, 2, 3, 4 ruft, dann bin ich erst schon mal abgeholt. Dann ist das erst schon mal etwas, wo ich mich gerne hinsetze oder niederlasse. So. Und neben so Songs wie Der Froschkönig oder was da so alles so drauf ist, war das einer von den leichten, straighten Dingern, die mich direkt wieder haben andocken lassen.
Ja, das ist halt einfach Punk. Das ist halt das, was man von den Hosen kennt.
Genau, ich glaube, ne? 2 Minuten noch was.
Ja. Ne? Also fast ein bisschen lang.
Ja. Gehört in dem Fall wirklich aber noch zu den kurzen Songs auf dem Album. Und das ist ja wirklich auch eine, muss man wirklich mal drüber reden, dass dieses Album halt wirklich eine, also das ist wirklich auf vielen Ebenen sehr gewichtig. Ja. So, ne? Ja. Also eigentlich die komplette Antithese zu dem, was im Normalfall ein Riesen-Hit-Album wird. Weil so Konzepte sind meistens schwierig, da steigen Leute nicht großartig ein. Wenn das nicht aus gefühlt 20 Singles am Stück besteht, dann ist es nie ein Riesen-Hit-Album und so weiter. Dieses Album konterkariert halt aber diese These.
Genau. Der Typ in Und so weiter lebt sein Leben so vor sich hin, nach immer dem gleichen Muster. Das krasse Gegenteil davon sind Bonnie and Clyde.
Wir sind uns vorher nie begegnet, doch ich hab dich schon lang vermisst.
Bonnie and Clyde, die Gangsterballade, wird der zweitgrößte Hit vom Album. Ein Hosenklassiker und musikalisch Nachweis dafür, dass die Band sich vom Punkrock zum Rock-Act weiterentwickelt hat. So jedenfalls deine These, Benjamin.
Ja. Also um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, würde ich mal ganz gerne einen Vergleich ranziehen von zwei großen US-Punk-Bands. Yeah. Nehmen wir eine auf der einen Seite Green Day und auf der anderen Seite NoFX. Green Day, die haben eigentlich auch mit diesem Street-Punk schnell und kompromisslos angefangen und sind am Ende sind sie bei Stadion Rock gelandet. Und sie sind auch von dem, wie sie mittlerweile ja auftreten und beziehungsweise gesehen werden, sie sind einfach eine große Stadion Rock-Band. Hören wir mal zum Beispiel 21 Guns rein. Können 80.000 Leute mitsingen und du hast sofort Gänsehaut. Ja. Das ist aber nicht mehr das, was
man nicht mehr 1, 2, 3, 4.
Genau, das ist nicht mehr der Ramones oder der Sex Pistols Punk. Ja. Und wenn man dann mal jetzt in den Vergleich geht, zum Beispiel NoFX. Die, da habe ich jetzt mal Don't Call Me White, das ist zwar ein älterer Song, aber das ist das, also das ist eine der Vorlagen von NoFX. Also so klingen sie, hören wir auch mal kurz rein. Geht nach vorne, kompromisslos, einfach straight durch. Zwischendurch haben sie natürlich eben ihre Ska-Anklänge mit den Bläsern und so weiter, aber ansonsten ist das straighter Punk. Und die sind auch so dabei geblieben. Und das ist meiner Meinung nach, also wenn man die Hosen würde ich jetzt zum Beispiel eben mit Green Day vergleichen, wenn man dann später auch hier Tage wie diese zum Beispiel, das ist einfach eine Hymne.
Ja.
Ja? Die wurden von den Fans dafür angefeindet, sowohl Green Day als auch die Hosen, dass sie eben nicht mehr Punk sind. Andererseits haben sie sich eben so weiterentwickelt und treffen dann natürlich auch mehr Leute und können mehr Leuten ihre Message halt eben weitergeben. Während auf X zum Beispiel, die würde ich jetzt so ein bisschen vergleichen mit Wieso. Ja, das ist so eine der großen deutschen Punkbands. Straight durch. Ja. Und das machen die bis heute im Endeffekt. Und die, also, ich würde jetzt sagen, Green Day, Hosen, Wieso, NoFX.
Okay, wie steht ihr zu Benjamins These mit dem Vergleich? Schreibt es uns gerne an meilensteine@swr.de. Ich hatte es ja schon...
Ganz kurz, was, ja? Ganz kurz noch eine Sache da einhaken darf. Campino erzählt ja immer oder sagt ja immer, dass The Clash eigentlich seine ganz großen Vorbilder sind.
Ja.
Nicht die Ramones, nicht die Sex Pistols. Und ich finde, da trifft es genau das wieder. The Clash machen auch mehr Rock als Punk. Also sie machen Punkrock.
Ja.
Und diesen Sound hört man bei den Hosen ähnlich. Mhm. Es sei denn, Ingo fällt mir jetzt ein Wort und sagt, das ist alles Quatsch.
Nee, du hast wirklich recht, aber ich musste auch noch mal ganz kurz dieser großen Hafenrundfahrt einmal kurz mit meinem kleinen Tretboot dazwischen und muss sagen, also wir sind mit allen Bands, exklusive The Clash natürlich, also mit den Hosen, mit NoFX und mit Green Day befreundet und auf Tour gewesen halt irgendwie. Auch jetzt mit Green Day zum Beispiel jetzt zur 30 Jahre Dookie-Tour auf der NoFX Abschiedstour und so weiter. Und was die Bands jetzt trotz allem verbindet, ist, dass der Punk-Spirit einfach weitergetragen wird. Egal, ob die jetzt Stadionrock oder weiterhin Kanickelbeat halt irgendwie spielen.
Ja.
Alle Bands wissen, wo die herkommen und deswegen spielen die Hosen halt eben auch diese kleinen Magical Mystery Tours immer noch, wo man schön bei den Fans auf dem Sofa pennt. Deswegen sind sich Green Day nicht zu schade, so ihre alte Gilman Street Vergangenheit halt immer wieder aufleben zu lassen und halt so Minishows zu spielen. Und NoFX, denen war alles immer scheißegal, weil die mit ihrem eigenen Label Fat Wreck hat Fat Mike sich wirklich eine millionenfach goldene Nase verdient. Das heißt, der hatte niemals den Anspruch, er müsste irgendwie schreiben, um ins Stadion zu kommen. Das war eher so, wir spielen lieber draußen vorm Stadion, aber machen das nach unseren Spielregeln so.
Genau.
Aber das eint trotzdem alle Bands am Ende des Tages. Und richtigerweise sagst du aber natürlich auch, The Clash waren auch viel, viel weiter draußen als oder die klassischen Ramones-Songs das waren. Das war Funk, das war Two-Tone, das war natürlich auch Punk, aber sehr viel einfach erdiger Rock. Und da kann man wirklich, glaube ich, sagen, die Toten Hosen haben von The Clash schon am meisten gelernt.
Ja. Und die hatten auch 4-Minuten-Songs.
Also, in der Tat.
Ich hatte es ja eben schon erwähnt, dieses Outlaw-Ding in Bonnie and Clyde ist das komplette Gegenteil des beängstigten Spießer-Idylls bei und so weiter. Aber aufgepasst, das Ganze ist nicht die Originalgeschichte des legendären Gangsterpaars. Es ist eine Fantasie. Wir stellen uns vor, wir spielen Bonnie and Clyde. So ganz sind die gar nicht so offensichtlich, wie es im Text heißt. Ich finde, das ist ein toller erzählerischer Kniff, um das rebellische Potenzial der Jugend zu beschreiben, die eben nicht das und so weiter wollen, Ingo.
Ja, in der Tat. Also, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass die Toten Hosen es einfach wirklich schaffen, Themen aufzugreifen und die halt irgendwie von einer etwas anderen Seite zu beleuchten. Und wie gut das funktioniert, merkt man ja daran, dass, sagen wir so ein Song wie Bonnie und Clyde, eigentlich fast ja schon sowas wie deutscher Rockkanon ist. Also, den kennt ja jeder. Also, wir haben mit den Donuts mal irgendwann, waren wir bei TV Total bei Stefan Grab zu Gast und der hat dann vorgeschlagen, lasst uns Bonnie und Clyde zusammen singen. Und da merkst du ja, wie weit das letzten Endes in den Mainstream gerückt ist. So. Aber ich finde das wirklich einfach auch mit das Spannendste, was man den Hosen einfach attestieren kann. Dass man auf Stadiongröße Dinge von einer schrägen Perspektive aussehen kann.
Mhm. Ja. Das stimmt so. Und ich finde auch dieser ironische Unterton des Albums, wenn man mal genau hinhört, dann ist bei Bonnie und Clyde eigentlich schon festgelegt, dass sie am Ende doch auf dem Sofa landen. Das ist so, es ist so meine Fantasie dabei, weil sie stellen sich das Wildeste vor und konservative Kreise haben sie damals verklagt wegen dieser, wir schießen ein paar Bullen und so weiter, Zeile da drin. Aber in Wirklichkeit, wer richtig hinhört, merkt, dass das alles eine Fantasie ist, von dem beide wissen, nee, wird nix. Das ist jedenfalls meine Interpretation, das Ganze.
Ja, aber guck mal, ist doch schön, dass es dir so offen gelassen wird, dass du wirklich diese Interpretation mit dir mittragen kannst. Ja. Und ich glaube, das macht halt eben auch große Songs aus, dass du halt die von verschiedenen Blickwinkeln betrachten oder auch verschieden verstehen kannst. Es gibt wahrscheinlich auch Leute da draußen, die denken, geil, eine totale Outlaw-Hymne.
Weißt du? Wahrscheinlich, ja.
Ja, und ich finde, das ist auch unter anderem das, was die Hosen ausmacht, beziehungsweise warum die Hosen zum Beispiel so einen Erfolg hatten. Wenn man, gehen wir nochmal zum Beispiel auf Wieso zurück, ja. Wenn du die Sachen hast, klar, die haben auch, also Raum der Zeit oder Quadrat im Kreis, das ist ja alles noch sehr zivil, sag ich mal, vom Text her. Aber die gehen ja auch schon weiter. Die gehen ja, sind ja sehr, sehr radikal. Das sagen sie selber auch. Und ecken damit natürlich noch mehr an, ja. Die Hosen sind in ihrer Art und Campino ohnehin sind auch Punk, aber halt eben nicht dieses Brutale, dieses Aggressive. Ja. Das geht ihnen ab und das macht es dann, glaube ich, auch aus, warum sie dann wirklich für viele so hörbar sind und auch Campino als Mensch so interessant und sympathisch.
Benjamin, das Albumcover, Artwork und das Booklet sind aufwendig gestaltet mit unfassbar vielen Anspielungen auf eben das Konzept des Albums Opium fürs Volk.
Da kommt im Grunde ja alles vor, was wir auf dem Album, was das Album dann ausmacht. Also vorne drauf sehen wir einen Mann oder beziehungsweise ein Gesicht mit sehr rotem Gesicht. Wahrscheinlich wird als Blut dargestellt mit einer Schraube im Kopf, die also das Gehirn am Leben hält oder am Drehen hält, letztlich aber eben fremdbestimmt. Ja. Innen sind dann natürlich weitere Anspielungen, also explizit zum Beispiel eben ein misshandeltes Kind wird da gezeigt, ein chinesisches Bild, Viva la Revolution oder Viva la Revolution, heißt es, mit einem geköpften Chinesen. Wir kommen auf das Bild nachher nochmal zu sprechen. Lenin ist drin, also es ist im Endeffekt, wird das Album dort nochmal wunderbar grafisch dargestellt eigentlich.
Ja, mir gefallen ja auch die Kollegen Fernsehmoderatoren, die auch in einem Song verewigt sind, ne? Die dann noch da drauf zu finden sind. Das Paradies zu erreichen ist bei den Hosen ein schwieriger Weg. Man muss brav sein, sich anpassen, massenkompatibel leben. Ja, lohnt sich das dann alles überhaupt? Ins Paradies will der Campino unter diesen Umständen nicht. Und da sind wir auch wieder ein bisschen bei Karl Marx, der ja sozusagen das Paradies auf Erden versprach für den Fall, dass sich das Proletariat der Produktionsmittel ermächtige und die Weltrevolution auslöst. Bisschen verkürzt dargestellt, ich weiß. Paradies hat Campino allein geschrieben. Der Song beginnt mit vergleichsweise zartem Gesang von Campino. Es folgt ein episches Gitarrensolo von Kuddel und dann ein gregorianisches Halleluja. Puh, harter Stoff, um mal die Ärzte zu zitieren. Dass der große Aufschrei der Kirchen ausgeblieben ist, zeigt, dass man Campino und den Toten Hosen diese Kritik abgenommen hat. Dass es eben nicht um bloße Provokation geht. Und apropos Gitarrensolo, hören wir mal bei Kuddel rein. Das ist ein astreines, hymnisches Rock-Gitarrensolo, ne?
Ja. Ist gar nicht schwer, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie
sehr melodiös, an der Melodie, an der Melodie entlang.
Ja. Vor allem auch kein Griffbrettgewitze, ne? Das ist also
kein Gekniedel.
Ja. Für so ein Gitarrensolo kämpfe ich immer noch bei meiner Band. Die sagen immer, nein, kein Gitarrensolo, raus damit.
Dann hängen die der Reihenlehre an. Tja, ein Halleluja für den Punk. Benjamin, von Punkrock und Rock hast du schon berichtet. In der Reihenlehre des Punk, gibt es sowas überhaupt oder Schließt Punk Dogmatismus aus? Das ist ja auch eine Frage, die zum Thema des Albums passt. Egal, Punk und Gitarrensolo, das passt eigentlich nicht richtig. Du hast es eben schon erwähnt, bei dir in der Band ausgeschlossen. Aber die Hosen gehen da andere Wege. Kuddel ist ein vielseitiger Gitarrist mit einer Vorliebe für den passenden Sound.
Ja, er ist also bis heute ist er einer, der sehr, sehr viel an seinem Sound bastelt. Mhm. Und er ist letztlich ist er eigentlich ja auch der unangefochtene musikalische Chef der Hosen. Wir hatten es ja eben schon davon, Campino hat er selber irgendwann mal erzählt, er hätte gerne ein Instrument gelernt, mit dem er Songs schreiben kann. So muss er dann eben immer mit den Ideen, die er dann hat, muss er dann zu Kuddel gehen und der packt das dann so in Musik, wie es dann so sein soll. Und er hat sich aber eben, Kuddel hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Wir können mal ganz kurz in ein Stück aus ZK-Zeiten noch reinhören.
Ja, die Vorgängerband.
Die Vorgängerband der Hosen. Denn sie wissen nicht, was sie tun, heißt der Song.
Das ist etwas, was dich nicht leiden kann. Die Mädchen wollen nur das Deine. Deshalb bleib ich für immer allein.
Das ist relativ einfach noch.
Ja.
Einfach den Song dienlich. Ja. Natürlich, hier, man hört, er hat gerade Don't Fear the Reaper gelernt, ja. Offensichtlich. Ja. Und dann springen wir jetzt mal ein paar Jahre weiter zu Opel Gang. Und da hörst du schon, es ist schon eher geht in diesen Riff-Bereich, ja. Vom Sound her ein ganz anderer. Den Sound, diesen abwechslungsreichen Sound, den hat er sich ja auch behalten. Also er hat ja bis heute eben mal so, ja. Aber man hört halt eben schon, da hat er einfach dran gearbeitet. Mhm. Und wenn man dann so hört, was er dann eben auf Opium abgeliefert hat oder auch später hier bei Last der Republik, bei Tage wie diese, das ist dann schon einfach eine ganz klassische Rockgitarre, die er da letztlich spielt. Und andererseits kann man auch so sagen, Kuddel hat die Zeit genutzt, er ist Profi geworden. Und er hatte das Glück, dass er halt eben mit Musik sein Geld verdienen konnte und hatte dementsprechend offenbar auch Zeit zu üben.
Ja.
Ja, und hat sich ständig verbessert. Also es war eben nicht einer, der dann irgendwie stehen geblieben ist und bei seinem Geschrammel und seinen drei Akkorden hängen geblieben ist, sondern dann daran gearbeitet
also
hat.
Also parallel quasi zu der Entwicklung der Hosen musikalischer Seite, also einfach eine ganz organische Weiterentwicklung, logische Weiterentwicklung irgendwie der ganzen Band. Ne?
Genau. Also die Band ist nie stehen geblieben und er auch nicht.
Mhm.
Ja.
Wolltest du dazu noch was sagen, Ingo?
Ja, ich könnte zum Protokoll geben, dass Kuddel von Holz eine unfassbar große Gitarrensammlung hat und er kauft im Grunde genommen die ganze Zeit neue Gitarren und das ist wirklich so ein Ding, was den mit Guido, mit unserem Gitarristen, wirklich sehr verbindet. Bei uns nennt sich das immer Jugend forscht, weil die sind die ganze Zeit mit gefühlt 20 oder 30 Amps immer im Studio und Vincent Sorg, der ja auch quasi gemeinsamer Produzent für ein paar Donuts-Platten und eben von den letzten Hosenplatten war, der meint halt auch immer, das ist unfassbar, mit wie viel Geraffel die Toten Hosen und ganz besonders Kuddel immer ankommt, weil der 1000 Soundideen hat und so weiter und so fort. Und der muss da zwischendurch wirklich genau wie Guido auch ausgebremst werden, weil ansonsten wird nicht aufgenommen, sondern die ganze Zeit nur Soundcheck gemacht.
Ja,
aber es ist ein fantastischer Gitarrist, muss man wirklich sagen. Sehr, sehr wandelbar in dem, wie er spielt. Und das vergisst man aber wirklich, eigentlich sind alle von den Hosen an ihren Instrumenten schon wirklich, wirklich gut. Auch ja. Breitim ist ein super Rhythmusgitarrist und so. Das ist echt eine Band, die immer an sich gearbeitet hat. Und dieser Art Arbeitsethos, den die haben, da habe ich einfach nur riesen Respekt vor.
Ja, und also auch Campino zum Beispiel ist ja ein großartiger Sänger. Also ne, du musst mal so eine 3-Stunden-Show musst du erstmal durchstehen und so singen können.
Absolut.
Also das ist schon Wahnsinn. Und Kuddel eben ganz genauso. Was ich bei ihm finde zum Beispiel, er hat einfach ein wahnsinniges Gefühl. Wir hatten es eben schon davon, ne, dass er halt eben nicht, der spielt nicht die Tonleitern rauf und runter, sondern er spielt einfach das, was songdienlich ist, aber mit einem wahnsinnigen Gefühl, wahnsinnigen Groove, den er da dann trotzdem drin hat.
Absolut.
Mhm. Interessant ist auch, welche Wendung das Album gegen Ende machte. Viva la Revolution, es lebe die Revolution, aber was passiert da?
Der alte Mann wäre sicher stolz auf uns.
Ich lese es einfach nochmal vor, weil den Text muss man sich nochmal deutlich zu Gemüte führen. Der alte Marx wäre sicher stolz auf uns und unseren heiligen Krieg. Denn es ging um unsere Freiheit. Gott sei Dank haben wir gesiegt. Und heute können wir wählen zwischen SPD und CDU, zwischen RTL und ZDF für Pepsi oder Coke. Viva la Revolution, es lebe die Revolution. Viva la Revolution, es gibt ein Leben vor dem Tod. Viva la Revolution, es lebe die Revolution. Dieses Viva la Revolution war leider auch nur Opium. Tja. Fast zum Schluss eine Absage an alle Heilsversprechen. Ist das die Resignation oder der Auftrag, im Hier und Jetzt das Beste aus der Situation zu machen? Was meint ihr?
Also ich glaube Letzteres auf jeden Fall. Aber ich finde, das Schöne an dem Song ist letzten Endes, dass der gleichzeitig Auftrag und in gewisser Weise auch ein Tritt in den Hintern ist. Und natürlich gleichwohl irgendwie auch einen Finger einen salzigen Finger in Wunden legt und sagt, kriegt mal den Hintern hoch, Leute, halt irgendwie. Und so groß ist dieser revolutionäre Sprung, den wir hier gemacht haben, gar nicht. Und das ist, ich mag diesen Ansatz halt irgendwie. Also auch da sind wir ja wieder bei so einem ganz klassischen ironischen Muster halt. Einfach so ein Augenzwinkern, die Wahl zu haben, welches Fernsehprogramm man anschaltet. Ja. Und da hört es dann auch schon so ungefähr auf. Ich finde, das ist ein toller Song und ein toller Text, muss ich sagen.
Ja, und ich finde auch eben, auch da kommt das schön rüber, dass sie halt eben sich selber auch so ein Stück weit auf den Arm nehmen, ja. Also sie nehmen sich da ja nicht aus, sondern ja, sie sind ja genauso. Also, und das macht halt eben auch dann die Hosen wieder aus, dass ja, sie halt eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da stehen und sagen du, sondern eigentlich sagen ja wir. Also
Ach ja, da muss ich dran denken, dass Campino und ich glaube auch der Rest der Hosen beim 50. Geburtstag von Kloppo im Restaurant eines Finanzdienstleisters, sagen wir es mal vorsichtig, gefeiert haben. Da ist natürlich auch...
Du auch, Ingo?
Nee, ich war nicht eingeladen. Aber das kann ich mir nicht ganz revier heften irgendwie. Aber jetzt wo ihr es sagt, was gab's denn da so zu essen?
Ich habe das schon mal gegessen. Ist jetzt... Nein, lassen wir das Thema. Ist eins meiner Lieblingsthemen, aber das gehört hier nicht hin. Ich liebe die Werbung mit Kloppo vor den goldenen Wasserhähnen in der Küche. Also da hört es bei mir wirklich auf. Aber es ist eine andere Geschichte.
Was ich allerdings durchaus einfach ganz interessant finde, ich habe letztens in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch nochmal ein Interview mit Campino halt eben mir angehört. Einerseits ein Ausschnitt auch unter anderem aus der Biolex-Sendung, wo sie ganz, ganz früher, halt ganz am Anfang ihrer Karriere mal waren, wo sie sich dann irgendwie lustig auch besoffen haben und so weiter. Wo Campino damals schon gesagt hat, ja, Punk ist für mich nicht unbedingt eine Musik, sondern Punk ist eine Lebenseinstellung. Und später wurde er dann eben drauf angesprochen, erfolgreich und hat sicherlich auch genügend Geld, sagen wir mal, inwieweit das denn noch mit Punk vermittelbar ist. Und dann sagt er, was ist Punk? Wer will das erstens bewerten? Für mich ist, so sagt er, für mich ist Punk das, dass ich immer noch versuche, mein Leben gut zu leben. Und die richtigen Entscheidungen zu treffen, sei es eben, wenn es darum geht, jemandem zu helfen oder sei es darum, wenn es darum geht, irgendwas zu bewerten oder so weiter. Das ist Punk und das hat nichts mit Geld zu tun.
Und das Spannende ist, wir sind schon jetzt im Vermächtnis des Albums, obwohl wir über die Jägermeister noch gar nicht gesprochen haben.
Das stimmt.
Ja, zum Schluss gibt es dann doch noch ein Sauflied oder ist es das überhaupt? Die 10 kleinen Jägermeister beschließen das Album mit einer ordentlichen Portion nochmal an Selbstironie. Das hier ist das Intro.
Die Toten Hosen, euch gibt's nun schon ziemlich lange und ich frage mich, macht's euch eigentlich überhaupt nichts aus, jeden Abend immer diese Sauflieder zu singen?
Ich meine, hättest du dir mal die Mühe gemacht, unsere letzten Platten aufmerksam zu hören, hättest du festgestellt, dass wir solche Lieder schon lange nicht mehr machen.
Also wenn ich irgendwie die Bilder von hungernden Kindern im Fernsehen sehe, dann kann ich nicht mehr über Bommerlunder singen.
Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein, drum lud er sich zum Weihnachtsfest. Neun Jägermeister.
Das ist in der Albumversion das Intro zu 10 kleine Jägermeister. Zu hören ist da der Kollege Uwe Wassermann, der damals die Hosen, in diesem Fall Bassist Andi, bei Radio Fritz interviewt hat. Dass auf das Stichwort Bommerlunder nun ausgerechnet Jägermeister folgt, ist bemerkenswert. Der Song lässt sich selbst krölen wie ein Sauflied, entbehrt aber nicht einer gewissen Aktualität, was die Themen der 90er betrifft. BSE, Asyldebatte, Cannabis, Alkoholismus, auch schon vor 30 Jahren Thema. Dann ein Refrain, der die Auseinandersetzung mit dem Leben und der Ewigkeit auf den Punkt bringt. Mal wieder. Und wird die Welt nicht untergehen, Mensch, ärgere dich nicht. Das könnte auch sozusagen der Schlussakkord für die Hosen überhaupt sein, jetzt kurz vor ihrer Abschiedstour und dem letzten Studioalbum. Mitverantwortlich auch für diesen doppelbödigen Text ist der Regisseur, Drehbuchautor und Songwriter Hans-Christian Müller, sozusagen das Bindeglied zwischen Gerhard Polt, den Biermüsselblasen und den Toten Hosen. Das ist also echter Volkspunk, Ingo.
Das ist ein schönes Wort. Ja. Großartig. Ja, kann man vielleicht so sagen. Aber ne, die Hosen sind ja wirklich auch nie scheu gewesen, Zeit ihres Lebens und ihrer Karriere wirklich auch zu gucken, mit wem man gute Kollabos machen kann halt eben. Ne? Und sich Leute halt wirklich ins Boot zu holen. Birgit Mennigmeier zum Beispiel, die dann irgendwie mitgeschrieben hat. Materia ist ja auch heutzutage sehr oft am Start und schreibt halt irgendwie Texte mit und so weiter. Und ich glaube, da liegt auch ein ganz kleines bisschen so das Erfolgsgeheimnis von den Hosen, so zeitlos über all die Jahre relevant zu bleiben, weil die halt immer an den richtigen Stellen angedockt haben und mit richtigen Leuten kollabiert haben. Oder kollaboriert sind und kollaboriert haben. So rum.
Sehr schön.
Die Hosen haben nie irgendwie Berührungsängste gehabt. Ja. Eben. Jetzt zum Beispiel haben sie ja auch das Album Rote Rosen, wo sie die ganzen Schlager eben gecovert haben. Und zwar genau so, wie die eigentlich waren. Und das macht es eben auch eben aus, dieses.
Ja, ja. Dieses Selbstreferenzielle, sich aber selbst nicht so furchtbar ernst nehmen. Ne? Also da immer auch einen guten Abstand zu sich selbst zu haben und das Ganze auf die Schippe zu nehmen. Ja, das Ende vom Opium fürs Volk, das muss natürlich sein, die Auferstehungsgeschichte am Schluss in der Auseinandersetzung mit der Religion, ausgerechnet in einem, in Anführungsstrichelchen, Sauflied, das ja, wenn man Intro und Outro hört, gar kein Sauflied ist. Hier nochmal der Schluss von den Jägermeistern.
Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein, drum lud er sich zum Osterfest neun neue Meister ein.
Von Weihnachten bis Ostern, also 3 Monate etwa. Ne?
Ja doch, also ich muss schon sagen, also ich sehe, ihr habt euch wirklich weiterentwickelt.
Und das als Schlusssatz, der Kollege Wassermann da hinten drauf, es ist einfach ein grandioser Schluss. Aber Benjamin, du wolltest noch was sagen. Weihnachten, Ostern?
Ja, wir haben ja Weihnachten angefangen, ja, genau. die 10 kleinen Jägermeister. Ostern waren dann schon alle wieder verbraucht, da gab es dann.
Da gab es neue. Ja, also, genau. Das ist die Essenz dieser Religionskritik. Das ist eigentlich.
Wieder brauche für 10 kleine Jägermeister.
Großartig.
Ich muss sagen, das ist Religion, wie ich es auch verstehe.
Oder?
Ja.
Ingo, ich frage es jetzt einfach nochmal, weil es hier in meinem Skript steht, auf den Punkt gebracht. Was ist für dich das Vermächtnis dieses Albums?
Kann man wirklich, glaube ich, ganz gut sogar an diesem Outro halt klar machen, dass du Stadionrock machen kannst, aber das Ganze immer mit einer gewissen Erdung und Bodenhaftung und dich dabei nicht zu ernst zu nehmen. Und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, die Toten Hosen wie keine andere Band in Deutschland durchexerziert hat. Also eine Ernsthaftigkeit auf der einen Seite und wirklich sich an Themen rantrauen, die man nicht unbedingt in 2 bis 3 Minuten universell abhaken kann und auch schwere Themen anzugehen. Aber am Ende des Tages trotzdem wieder zu sagen, wir wissen, wo wir herkommen und ey, auch wir kochen nur mit heißem Wasser, manchmal auch nur lauwarm, aber hey, auch so wird eine Suppe schmecken, so nach dem Motto. Und das ist, ich finde es einfach toll, dass man sich, egal wie hoch die Reiseflughöhe von der Band ist, sicher sein kann, wenn man sowas hört, so ein Outro zum Beispiel, da kannst du dir einfach nur sicher sein, das können nur gute Leute sein.
Sehr schön gesagt. Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen,
Nein.
Benjamin? Nein. Dann bleibt mir noch übrig, euch einen herzlichen Dank zu sagen fürs Mitmachen. Danke, Ingo, dass du dabei warst.
Ja, hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch.
Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Benjamin, natürlich auch vielen Dank.
Danke.
Und
es war eine große Freude, ja.
Ja, und ich habe jetzt noch die Ehre, euch einen kleinen Tipp zu geben. Die Mediathek hatten wir schon, die große Hosen-Doku. Und in ARD Sounds gibt's auch was für euch, nämlich 1Live-Ikonen, die Toten Hosen. Die Kollegen haben dann nämlich die Geschichte der Band konserviert und das so detailliert und liebevoll, dass es wirklich einmalig zum 40. Jubiläum der Düsseldorfer Band hat 1Live-Musikjournalist Jochen Schliemann in einem 10-teiligen Podcast die Geschichte der Band erzählt. Und das Besondere ist, er tut es zusammen mit der Band. Im Podcast kommen zum Beispiel auch Materia und natürlich Kloppo vor, neben vielen anderen Wegbegleiterinnen und Fans, die die Band seit den Anfängen kennen. Und in diesem Podcast steckt ein großer Teil der deutschen Musikgeschichte und der ist mit so viel Herzblut an einer extrem guten Recherche erzählt. Meine Empfehlung, die 1Live-Ikonen gibt's auch in ARD Sounds.